SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Hallo, ich bin Alexander Wasner. Und wir reden heute über das Paradies und den Zauberberg. Das hört sich doch schön an in der Vorweihnachtszeit, oder? Nehmen Sie Platz oder sich ein Plätzchen. Es geht um Dante heute und seine göttliche Komödie, von der jeder weiß, dass sie gar nicht so komisch ist. Die neue Übersetzung hat der ehemalige Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes angefertigt. Sie lohnt sich. Und wir reden über den Zauberberg von Thomas Mann. Heinz Strunk, Norman Ohler und am Schluss steigen wir noch aufs Skateboard und reisen nach Paris. Das lassen wir jetzt einfach mal als Rätsel stehen. Die Musik zur Sendung machen T-Bone Burnett und Elvis Costello. Die haben sich gerade für ein Album als Coward Brothers zusammengeschlossen und diese, man sagt da ja jetzt Collab dazu, hört sich zum Beispiel so an.
I say stop and it's no use and you're falling into the juice and it seems to slip so fine. Take your hand off that glass. That glass is mine. This bourbon is as smooth as silk. It tastes just like cookies and milk. And there used to be a time when I preferred you before your very eyes. Your eyes would burn. Tipsy woman, you had better stop before the first sip, down to the last drop. My love would be overflowing at the brim if you didn't want to drink with him. Tipsy woman, tipsy, 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 tipsy. Take a splash dripping from the still. Rub a quarter down to a chill. Is all gone. Fear and measure is not for everyone. I see you begin to sway. There's no music getting in the way. But when someone offers you the grave,
Tipsy Woman von T-Bone Burnett und Elvis Costello alias die Coward Brothers. Na, dann reden wir doch mal über Dante Alighieri und seine göttliche Komödie. Im Manesse Verlag ist sie gerade neu erschienen als Prachtausgabe mit zahlreichen Farbabbildungen und es gibt sogar eine Luxusausgabe mit Goldschnitt. Die 700 Jahre alte göttliche Komödie ist halt die Mutter aller Fantasy-Romane. Ich rede mit unserem Literaturchef Frank Hertweg darüber. Hallo Frank.
Hallo.
Siehst du das auch so, dass es ein Fantasy-Roman ist?
Also man könnte es auf jeden Fall so bezeichnen. Es ist unglaublich, welche Welt da aufgerufen wird. Es beginnt ja gleich bei einem Helden, der ist 35 Jahre alt, der sitzt mitten in einem dunklen Wald und dann kommen schon mal gleich drei Tiere. Erst ein Panther, dann ein Löwe, dann eine Wölfin und dann trifft er einen Schatten von einer Gestalt und die ist eigentlich auch schon längst tot.
Der ältere Freund sozusagen.
Genau, das ist Vergil. Also schon daran merkt man, es hat was mit Fantasy zu tun, aber, und es ist sehr wichtig, Dante besteht immer darauf, dass es alles so passiert ist. Er sagt immer, ich bin ja der Augenzeuge. Und das Interessante bei Dante ist, dass er das Ganze vermengt mit unglaublich konkreten Angaben. Also wir wissen, man kann das gut nachrechnen, dass das Ganze an Ostern 1300 passiert.
In einer Woche?
In einer Woche. Also hier sind ganz konkrete Angaben. Und auch das ganze Buch ist, wie ich glaube, ein guter Science-Fiction-Roman, auch voller Naturwissenschaften und voller Wissen. Also man versucht es auch immer noch naturwissenschaftlich zu unterlegen. Und das tut Dante auch.
Und gleichzeitig angeordnet wie das Strukturprinzip vieler Fantasy-Romane, nämlich die typische Heldenreise. Welche Stufen gibt es denn?
Genau, es ist eine Art Roadmovie. Also er geht auf Reisen dann mit Vergil, der ihn begleitet, nicht die ganze Strecke. Das hat theologische Gründe. Er geht durch die Hölle, also durch das Inferno. Dann kommt, was man auf Deutsch früher sagte, der Läuterungsberg, das Purgatorium. Und dann landet er im Paradies. Und diese einzelnen Orte sind immer noch mal unterteilt in so und so viele Kreise. Da gibt es dann im Inferno, in der Hölle, den Kreis für die Verführer und Kuppler, für die Schmeichler, für die Wahrsager, für die bestechlichen Politiker, Heuchler, Diebe.
Also gibt Stoff genug. Sagen wir mal, wenn man das jetzt als drei Staffeln Hölle, Läuterungsberg, Paradies nennen würde, welche ist die eingängigste?
Die eingängigste ist wie immer die Hölle, weil man darüber wohl am besten schreiben kann. Man kennt es ja aus der Malerei, wenn man Matthias Grünewald jetzt Isenheimer Altar, das Triptychon bedenkt. Am schlappsten darf man fast nicht sagen, aber am transparentesten ist immer dann das Paradies und am konkretesten und auch am Splatter-Movie-haftesten ist natürlich das die Hölle und da gibt es ja diese unglaublich drastischen Geschichten. Ich erzähle nur kurz eine, Ugolino von Pisa, der in einem Hungerturm eingeschlossen wird mit zwei seiner Kinder und zwei Enkeln.
Zwei Söhnen, ja.
Zwei Söhnen und die werden dann furchtbar, man lässt die verhungern und am Schluss nagt dann der Ugolini an seinen toten Kindern, also die sind dann ganz
aufruhrbar. Die bieten ihm das dann vorher noch extra an und sagen, du hast uns gezeugt und in die Welt gesetzt, also darfst du uns auch jetzt verzehren in deinem Hunger. Das ist furchtbar.
Ja, unfassbar. Ja, ja. Sie bieten sich an. Das normale Modell war, ich opfer mich für euch und sie sterben dann und dann fängt er an, den rumzuknabbern. Er wird dann auch sterben, aber das ist eine extrem traurige, düstere Geschichte.
Und das alles in einem wahnsinnig schön italienisch. Wir hören mal ganz kurz rein in die Lesung von Roberto Benigni.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita.
Also auf Deutsch heißt das übersetzt, auf halber Strecke unserer Lebensbahn. Das war bei Dante so mit 35, also das ist fast noch der New Adult-Bereich, oder?
Ja, es ist der New Adult-Bereich und wenn man in die Richtung weiterdenken will, es ist natürlich auch eine ungeheure Liebesgeschichte, die erzählt wird. Ah. Also Dante hat ja im realen Leben so eine Art platonische Liebe gehabt, Beatrice, an die er schon ein erstes Buch geschrieben hat. Und sie spielt dann auch im zweiten Buch, jetzt in der Komödie, eine große Rolle. Er nähert sich ihr an, er wird sie dann im Paradies treffen und wie es dann zu Ende geht, das werden wir noch nicht verraten wollen.
Geht das denn, was Rudolf Georg Adam hier macht? Ich erzähle mal ein bisschen was, weil ich finde, die Lebensgeschichte dieses Übersetzers ist ja auch beeindruckend. Geboren 1948, studierte Geschichte und Russisch und Latein in Tübingen. In Oxford wurde schon seine erste Studienarbeit über Dante mit einem Preis ausgezeichnet. Dann war er 40 Jahre im Auswärtigen Dienst in Singapur, Peking, Moskau, London, Redenschreiber bei Richard von Weizsäcker und dann Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes und Präsident der Bundessicherheitsakademie. Also er ist so ziemlich alles, aber kein Romanist jetzt in dem Fall. Ist das gut für die Übersetzung? Ist sie dadurch lesbarer oder ist sie dadurch ungenauer oder so?
Also das eine muss man sagen, es gibt natürlich tolle Vorarbeiten. In den letzten 20 Jahren sind, glaube ich, 8 Übersetzungen erschienen. Also man kann sich da, glaube ich, auch ein Stück weit orientieren. Er trifft, glaube ich, eine sehr kluge Entscheidung. Er entscheidet sich für die Prosa. Aber was in der Ausgabe, die ich da auch vor mir liegen habe, eben trotzdem in Vers Schlusszeilen ist gebrochen. Also man hat dann trotzdem das Gefühl, Terzin zu lesen. Und er hat natürlich einen Schritt getan, er hat den Reim aufgegeben. Das ist sehr wichtig, weil der Reim, der ist so im Deutschen nicht nach.
Ist im Italienischen viel einfacher als im Deutschen.
Genau. In der Metrik war Dante jetzt gar nicht so strukturiert. Also das waren immer 11 Silben und die waren mal da betont und dort betont. Und davon emanzipiert er sich auch. Und es gibt ihm einfach eine Freiheit, um die Inhalte dann auch schön erzählerisch darlegen zu können.
Und wie viele Triggerwarnungen stehen vorne dran?
Also es sollten schon viele vorne dran stehen. Ich hatte die eine Geschichte schon erzählt. Es gibt ja gerade in der Hölle dieses Prinzip des Contrapasso. Das heißt, die Leute werden immer bestraft mit dem, was sie angerichtet haben. Und es gibt die berühmte, traurige Geschichte. Da geht es im Kreis der Wollust. Und Wollust bedeutet, der Trieb hat dich im Griff. Und es wird bei Dante dann dargestellt, es ist sehr stürmisch und die ganzen Personen fliegen hin und her. Sprich, sie haben sich nicht im Griff. Und da gibt es die schöne Geschichte eben von Francesca da Rimini, die umgebracht wurde von ihrem Mann, weil sie mit dessen Bruder ein Verhältnis hatte. Und das Ganze begann darüber, dass sie einen Roman gelesen haben, einen Liebesroman des Mittelalters. Und übers Liebesroman lesen sind sie zur Liebe gekommen.
Kann man es lesen ohne, also sind die Kommentare sinnvoll? Noch ganz kurz. Und kann man es dann auch durchschmökern, ohne dauernd in die Kommentare zu gehen?
Die Kommentare sind gut balanciert, das muss man sagen. Es gab eine Ausgabe, eine frühere von Hartmut Köhler, die wahnsinnig viel Anmerkungen hat. Da war man eher mit den Anmerkungen beschäftigt. Hier ist es jetzt gut, es ist schön auf einer Seite abgedruckt. Man braucht die Hilfe, weil man die Namen nicht kennt. Man kennt die Stadtpolitik Florenz im 13. Jahrhundert natürlich nicht so. Aber es ist wohl dosiert und so kommt man, glaube ich, sehr schön gut durch. Ich würde den Kommentar immer benutzen, aber man liest wirklich auch schön flüssig.
Liest du gerne eigentlich in solchen Luxusausgaben oder magst du es eigentlich viel lieber, wenn es so ein Taschenbuch ist, wo man dann irgendwie ungestraft reinschmieren kann?
Also ich finde die Ausgabe jetzt schön, die ist sehr luftig gesetzt, das kann ich schon gut leiden. Und ich finde auch immer super, wenn die Anmerkungen unten stehen und man nicht nach hinten blättern muss. Also für Dante ist die, glaube ich, sehr schön. Ich habe jetzt wirklich viel rumgelesen und man ist sofort inspiriert und denkt, jetzt muss man es nochmal von vorne bis hinten angehen.
Vielen Dank. Ich sprach mit Frank Hertwig über die neue Dante-Ausgabe im Manesse Verlag.
Fabbed all lobs to a Singapore sling, something that looked like a diamond ring. The kisses were sweet and tingling. Oh, I gave her all of my Benjamin. She said, Mr. You must think I'm a dunce. Well, maybe just this once. I don't want it. I don't want it. I don't want you, Lyndon Johnson. I don't want it. I don't want it. I don't want you, Lyndon Johnson. She said, Mr. You must think I'm a dunce. Maybe just this once. Coming back, they picked the card from the top of the pack. She said, I'm serious as a heart attack. Mister, you must think that I'm a dunce. Maybe just this once. I don't want it. I don't want it. I don't want you, Lyndon Johnson. I don't want it. I don't want it. I don't want you, Lyndon Johnson. Mister, you must think that.
Sie hören Coward Brothers im Lesenswertmagazin. Eva Rottmann, zu der kommen wir jetzt. Eva Rottmann lebt in Zürich und sie fährt gerne Skateboard. Sie hat zwei Kinder und sie schreibt Bücher, die heißen Mats und Milat, Nachrichten vom Arsch der Welt oder Fucking Fucking Schön. Sprachlich ist das schon mal ziemlich jung und das merkt man auch beim neuen Roman Kurz vor dem Rand. Auf der Frankfurter Buchmesse bekam sie gerade den Deutschen Jugendliteraturpreis. Das war die 5. von 6 Auszeichnungen für das Buch. Irgendwas muss dran sein, Frauke Honkomp hat das Buch gelesen.
Ich bin Ari und dies ist die Geschichte meiner ersten Liebe. Sie geht nicht gut aus, das sage ich euch gleich. Also wenn ihr auf Happy Ends steht, legt das hier lieber weg und geht euch ein Eis kaufen.
Gebrochenen Herzens beginnt die 17-jährige Skaterin Ari Tagebuch zu schreiben und erzählt rückblickend von den 2 Wochen ihrer ersten Liebe. Erwachsene LeserInnen erinnern sich zurück. In 2 Wochen kann viel passieren, wenn man jung ist. Jüngere wissen das selbst nur zu gut. Das Tagebuch hat sie von Vater Bob, der sie immer aufzufangen weiß, während die stets abwesende Mutter Fanny eher ein Leben auf dem Drahtseil führt. Familienstatus, es ist kompliziert.
Liebst du sie noch? Fragte ich. Bob erwiderte meinen Blick, dann sah er aus dem Fenster. Liebe, sagte er, was heißt das? Will ich wieder mit Fanny zusammen sein? Nein, vielen Dank. Mache ich mir ständig Sorgen um sie und hoffe, dass es ihr gut geht? Ja, auf jeden Fall. Haben wir eine einfache Beziehung? Nein. Ist es Liebe? Ich glaube schon. Was für eine Art von Liebe? Keine Ahnung. Hä? Sagte ich und rührte einen Löffel Zucker in meinen Kaffee. Wie meinst du das? Wie viele Arten von Liebe gibt es denn? Bob zuckte die Schultern. Ich glaube, es gibt so viele, wie du willst, sagte er.
Suchen nach Identität. Erstes Begehren. Gender-Klischees. Alles ist hier sowohl präsent als auch gleichgültig. Dass es alles gibt und geben kann, Schubladen aber wirklich oldschool sind, ist selbstverständlich. Daher wird auch konsequent gegendert. Come on, es ist 2024. Damit muss man jetzt mal klarkommen. Die Erzählung ist dicht und wirkt authentisch. Eva Rottmann schafft Nähe zur Normalität des jungen Mädchens und seiner FreundInnen, die sich schon seit dem Kindergarten kennen. Bei kaum einer Familie reicht das Geld bis Monatsende. Von Urlaub ist keine Rede, das schweißt zusammen. Bei Regen im Parkhaus, sonst auf der Halfpipe. Immer skaten, immer füreinander da.
Das sind unsere Sommer, das ist unser Leben. Mehr ist nicht los, aber uns reicht das, beziehungsweise es muss uns reichen. Wir haben ja keine andere Wahl. Na dann Prost, sagte Tom und hob seine Bierdose. Da habe ich ja richtig Glück gehabt, dass meine Mutter hierher ziehen wollte.
Tom, der arrogante Neue, der gesponserte Skate-Profi, fährt Ari voll in die Parade. Sie ist direkt skeptisch. Aber in Tom steckt auch viel Wut. Basishass nennt Ari das und kennt das genau. Basishass ist sozusagen der Antrieb zum Skaten, wo das Denken in den Körper rutschen kann, der Kopf endlich Ruhe gibt. Ari und Tom brauchen und lieben diese gedankliche Schwerelosigkeit. Und Ari fühlt Toms Schmerz, der noch viel größer ist als ihrer, seit Tom seinen Vater durch Suizid verloren hat.
Seit dem vergangenen Abend glaubte ich irgendwie nicht mehr an den coolsten Typen der Stadt. Der coolste Typ der Stadt war eine Pappkulisse, die im Sand lag und über die ein paar Heuballen wehten. Ich wusste noch nicht, was das bedeutete, aber irgendwas bedeutete es auf jeden Fall.
Ari lernt, dass es Mut braucht zum Leben. Sei es, um im Morgengrauen auf dem Board den steilsten Berg der Stadt hinabzurasen. Sei es, um Tom ihre Gefühle zu gestehen. Sei es, um wieder aufzustehen, wenn man gefallen ist. Mit Hinfallen kennt sie sich zum Glück aus.
Hey Mädchen, ist alles in Ordnung bei dir? Fragte sie. Unter Tränen guckte ich sie an und schüttelte den Kopf. Nee, bei mir war nichts mehr in Ordnung, gar nichts mehr. Bist du umgefallen? Fragte die Frau und zeigte auf mein Skateboard. Tut es dir irgendwo weh? Ich nickte. Es tat mir überall weh, im ganzen Körper, vor allem in der Brust. Ich hatte nicht gewusst, dass es solche Schmerzen überhaupt gab. Wie konnte es sein, dass ein einziger Mensch einem so wehtun konnte?
Kurz vor dem Rand berührt viele, zum Teil schwere Themen für ein Jugendbuch, das dadurch, und das dürfte vielleicht der einzige Kritikpunkt sein, gelegentlich etwas konstruiert erscheint. Aber dennoch hat Eva Rottmann einen beeindruckend authentischen Coming-of-Age-Roman geschrieben. Über wahre Freundschaft, erste Gefühle, gute und beschissene Eltern, über das Struggeln, mit dem Erwachsenwerden, mit Rollenbildern und Erwartungen. Und, wie egal diese letztlich sind, weil man doch einfach nur als man selbst schon liebenswert ist. Aufwühlend, rasant, rau und zart zugleich und aus gutem Grund mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet.
Frauke Honkomp über Eva Rottmanns Buch Kurz vor dem Rand. Das Buch ist bei Jacobi und Stewart erschienen. I wanna give my heart with the song I'm singing. Take me away. I would give everything. Sometimes I can't find the right words to say. Sie hören das SWR Kultur Lesenswert Magazin. Und wir reden jetzt über den Zauberberg, über den von Thomas Mann und über den von einigen anderen. Beim Wiederlesen in den letzten Tagen war ich spontan begeistert bei Thomas Manns Zauberberg über seinen Sound. Begeisterter als beim Lesen im Studium. Bücher verändern sich halt mit den Lebensphasen. Der Zauberberg erschien vor 100 Jahren und jetzt zum Jubiläum wird er von zwei Autoren aufgefrischt, von Norman Ohler und von Heinz Strunk. Und bei mir ist Beate Tröger, Literaturkritikerin. Und du hast von Heinz Strunk zuerst mal Zauberberg 2 gelesen. Zauberberg 2, also da kann man auch mal in die Knie gehen. Ist das nicht ein bisschen vermessen?
Du hast gerade gesagt, die Bücher frischen Thomas Manns Zauberberg auf. Und ich glaube, dieses Auffrischen ist genau das richtige Stichwort. Heinz Strunk ist ja selber ein sehr erfolgreicher Autor, hat mit Fleisch ist mein Gemüse vor 20 Jahren sofort totalen Erfolg gehabt, 400.000 Auflage und eine Verfilmung.
Damals, das ist die Geschichte von einem Unterhaltungsmusiker, der seine Pubertät erlebt und sein Heranwachsen.
Genau, und dann mit seiner Band Tiffany's durch norddeutsche Provinzen tourt und auf Volksfesten spielt. Und von der musikalischen Seite aus kann man, glaube ich, sich auch der Adaption von Heinz Strunk nähern, wie er mit dem Zauberberg umgeht. Er interpretiert einen Superhit in gewisser Weise neu, aber er interpretiert ihn eben und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Und wie sieht diese Interpretation aus? Was wird erzählt?
Also vergleichbar sind die Schauplätze. Jonas Heidbrink, Mitte 30, der Hauptprotagonist von Zauberberg 2, hat mit einem Software-Startup viel Geld gemacht, hat jetzt aber Depressionen und eine Angststörung, weiß also nicht so recht, wohin mit sich und geht in ein Sanatorium, heutzutage nennt man so etwas psychosomatische Klinik nahe Anklam, wo er mit anderen Menschen eben in einer Schicksalsgemeinschaft landet, ganz ähnlich wie Hans Castorp in Thomas Manns Zauberberg in einer Schicksalsgemeinschaft jenseits der Alltagswelt landet. Und das ist vielleicht schon die wichtigste Gemeinsamkeit zwischen beiden Büchern, was sich da an Parallelwelt, an seltsamen Verhaltensmustern in so einem Setting in einer Klinik ausprägt.
Der liest auch wahnsinnig gut. Wir hören mal kurz rein in das Hörbuch, das bei Ruf Music erschienen ist.
Am Buffet schaufeln sich vier Mitpatienten die Teller voll. Patient, an das Wort muss er sich erst noch gewöhnen. Patient unter Patienten. Je mehr Menschen ihn umgeben, desto einsamer fühlt er sich. War schon immer so. Es wird noch etwas dauern, bis er es wagen wird, sich mit einem Schälchen an den saisonalen Köstlichkeiten langzutasten und dabei mit dem einen oder anderen Patienten ein paar Sätze zu wechseln. Haben Sie eigentlich schon vom Tomatensalat gekostet? Was ist das denn da eigentlich? Was haben die sich hierbei wohl gedacht? Im Netz schwirren unzählige Erfahrungsberichte zur Klinik herum, die er selbstverständlich alle gelesen hat. Seine Strategie, sich zunächst unsichtbar machen, wie ein Fisch in einem Korallenriff einfügen, auf die Sekunde pünktlich zu den Anwendungen, Therapien, Mahlzeiten erscheinen, Anordnungen von Ärzten und Pflegepersonal widerspruchslos befolgen. Ein guter Patient, dem nach angemessener Bewährungszeit die eine oder andere Freizügigkeit zugestanden wird. Eine leichte Verbeugung andeutend serviert Fangschreck das Tellergericht. Guten Hunger, sagt Rinkhaus, ohne den Blick zu heben. Ja, ja, denkt Halbring, bald ist Rinkhaus Geschichte und er ist der alte Hase, vor dem die Novizen kuschen. Der Tischnachbar macht ein Gesicht, als habe er Magenbeschwerden und kämpfe gegen aufsteigende Säure an. Vielleicht nimmt er deshalb nicht zu sich oder er hat schon gegessen. Weswegen der wohl hier ist? Man vermag sich kaum vorzustellen, dass bei so einem jemals was in seelische Schieflage gerät. Aber mir sieht man wahrscheinlich auch nichts an.
So, wer erzählt denn da? Wer erzählt jetzt eigentlich diesen Roman?
Also Heinz Strunk erzählt den Roman in der dritten Person und er bleibt an seiner Hauptfigur Jonas Heidbrink sehr viel näher dran als Thomas Mann an seinem Erzähler Hans Castorp. Bei Heinz Strunk ist wirklich alles auf Heidbrink bezogen. Man rückt ganz nah an ihn heran, an seine Zustände, an seine Abgründe. So Passagen aus einer gleichsam olympischen Perspektive, wie sie es bei Thomas Mann im Zauberberg gibt, wenn es dann auch zum Beispiel über die Frage, wie sich die Zeitwahrnehmung in einem Sanatorium ändert, geht, die gibt es bei Heinz Strunk so nicht.
So die ganz große Welterklärungshaltung hat er gar nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Aber
die Komik.
Ja, die Komik ist auf jeden Fall großartig und in diesen therapeutischen Settings, in den Musiktherapien, wo dann die Erwachsenen da auf diesen Instrumenten irgendwie rumklöppeln, in den Gesprächstherapien, wo man mühsam versucht, das verklemmte Innere in irgendeiner Form nach außen zu bringen. Das sind wirklich Kabinettstückchen. Das ist wirklich auch ganz, ganz, ganz komisch ohne Ende.
Ich verstehe das ja gar nicht, dass Heinz Strunk dann immer jetzt hier sich auf Thomas Mann bezieht und auf der anderen Seite ist ja sein Haus- und Hofautor ist ja Botho Strauß, auf den er immer wieder in den höchsten Tönen zu sprechen kommt.
Ich glaube, was die drei, Thomas Mann, Botho Strauß und Heinz Strunk...
Oder freut er sich, wenn die in einem Atemzug genannt werden?
Ich denke ja, weil was die drei auf jeden Fall verbindet, ist diese unfassbare Beobachtungsgabe und, was mir auch jetzt nochmal im Vergleichen aufgefallen ist, ein wirklich virtuoser Umgang mit Adjektiven, mit ganz seltsamen kleinen Adjektiven, die zum Teil auch neu konstruiert sind. Überhaupt Wortfindungslust ist auch bei Botho Strauß, auch bei Heinz Strunk ganz groß. Wenn zum Beispiel bei Thomas Mann dann Hans Castorp plötzlich ein Schnupfenfieber hat. Also ich denke, diese Krankheit, die gab es, bevor Thomas Mann den Zauberberg geschrieben hat, so noch nicht. Wenn Botho Strauß von starken Stirnhöckern und breiten Schädeln und glatt nach hinten gekämmten Haaren schreibt, wenn er jemanden schildert, wenn die ganze Erscheinung in einem gespaltenen, auseinanderstrebenden Anzug zugleich ältlich und dann wieder männlich überragend wirkt. Solche Beschreibungen, die, wir haben es ja gerade auch bei Heinz Strunk schon ein bisschen gehört, die sind allen gemeinsam. Und Heinz Strunk hat vor 10 Jahren eine Botho Strauß-Anthologie unter dem Titel Der zurück in sein Haus gestopfte Jäger herausgegeben. Und was er an Strauß bewundert, hat er im Nachwort dargelegt. Er hat gesagt, Botho Strauß ist mein Lebensautor, von ihm werde ich immer alles lesen. Solche Autoren braucht man, wenn man an das Herz der Literatur rühren will.
Und von hier aus nochmal herzliche Glückwünsche an Botho Strauß, der in diesen Tagen gerade 80 geworden ist. Ich habe ja noch ein anderes Buch zum Zauberberg gelesen, das war von Norman Ohler. Der Zauberberg, die ganze Geschichte. Und das liest sich ein bisschen wie eine Ergänzung zu Thomas Mann und vielleicht auch wie eine Ergänzung zu Heinz Strunk. Denn er erzählt, wie wurde Davos zum halbseidenen Kurort mit Ärzten, die von Scharlatanen nur schwer zu unterscheiden sind. Genau diese Passage gibt es ja bei Heinz Strunk genauso wie bei Thomas Mann. Wie wurde es zu einem Ort des Weltwirtschaftsforums mit Politikern und Wirtschaftsgrößen, bei denen ich dann halt nicht über Scharlatanerie sprechen möchte oder spekulieren möchte? Es ist ein Buch mit lauter Fun Facts. Wie hat Katja Mann für Thomas Mann die Geschichte recherchiert? Und dann, wusstest du das, dass der Zauberberg die Lektüre in Davos zeitweise verboten war und lange verpönt? Ein Verdacht noch, den ich habe. Waren wir mal so deutsch wie der Zauberberg von Thomas Mann und sind wir jetzt nur noch so deutsch wie der Zauberberg von Heinz Strunk?
Das könnte wohl so sein. Denn,
ist das ein Abstieg?
Denn, naja, also das Nationale spielt auf jeden Fall im Zauberberg natürlich eine ganz große Rolle. Wir erinnern uns an den guten und den schlechten Russentisch. Wir erinnern uns an Madame Chauchat. Wir erinnern uns auch an Abhandlungen.
An die Diskussionen zwischen Settembrini und Naphta über Terror und was weiß ich.
Ja. Genau, und wir erinnern uns auch daran, dass wirklich auch der Nationalcharakter in diesem Buch für die Charakterisierung der Leute noch eine Rolle spielt. Davon ist bei Heinz Strunk nichts mehr übrig. Wir sind in einer globalen Welt unterwegs und das Individuum hat, ich sag's jetzt mal durchaus polemisch und zugespitzt, überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, sich in dieser Weise an einen Nationalcharakter anzubinden, dass das in irgendeiner Weise auch großartig stützen würde.
Vielen Dank.
Gerne.
Ich sprach mit Beate Dröger über den Zauberberg von Thomas Mann, den Zauberberg 2 von Heinz Strunk und über Norman Ohlers Buch Der Zauberberg, die ganze Geschichte.
Eating ice cream at the baseball game between the China Reds and the New World Braves. The grandstand swayed as the organ played its soulful anthem. And the old announcer's voice rang through the night in Gotham. Where on the street two lovers meet, so discreet. Acting cool, but talking cruel about the fools. He's a brute, she's a mute. Don't compute. Unaware that standing there is a gun cocked to shoot. Eating ice cream at the baseball game
instead of the world of such specifics, we speak like freaks. The fake of kings, king the beastly pipers, drums and cymbals, stupid with ciphers.
Eating ice cream at the baseball game between the China Reds and the New World Braves. The grandstand swayed as the organ played its soulful anthem. And the old announcer's voice rang through the night in Gotham.
Wir hatten am Anfang die Heldenreise von Dante Alighieri geschildert. Zusammen mit Vergil hat er die unternommen. Jetzt kommen wir zu einer Heldenreise, die außer Kontrolle geraten ist. Eins der uferlosesten Erzählprojekte der vergangenen Jahrzehnte. Peter Kurzeck hat sein Leben lang über, so nannte er es, das alte Jahrhundert geschrieben. Und er hat es natürlich nicht fertiggestellt. Im Schöffling Verlag ist jetzt ein weiterer, nachgelassener Band erschienen. Ein Prequel, sagt man in Zeiten von Streaming-Diensten dazu. Es führt bis in die 60er Jahre zurück, nach Paris, während in Deutschland die Terroristen der RAF die Demokratie herausfordern. Der Germanist Johannes Ullmeier verfolgt Peter Kurzecks Romane seit vielen Jahren und jetzt stellt er ihn uns vor. Wieder mal eine Möglichkeit, ins Lesen einzusteigen, meint er.
Von Peter Kurzeck nie etwas gehört zu haben, ist in jedem Sinne schade. Im Übertragenen, weil er ein Jahrhundertwerk schuf. Und im Wörtlichen, weil er nicht nur auf Papier, sondern auch akustisch eine unverwechselbare Stimme hatte. Wer diese Stimme live oder auf Band gehört hat, hört sie fortan auch beim Lesen mit. Wie bei anderen Eigensinnigen, à la Jean-Paul, Robert Walser, Marianne Fritz oder Elfriede Jelinek, spaltet sich die Rezeption daher in B- oder Entgeisterung. Entweder man vernimmt in diesem Klang das Einzigartige und zugleich Universelle, folgt Kurzecks rhapsodischen Kaskaden einer so erhabenen wie atemlosen Welt- und Selbsteinholung, die nie enden kann und will. Oder man hat von seiner Fülle bald genug. Abgeneigte wird ein neues Kurzeck-Buch so kaum bekehren können. Noch weniger eine Rezension. Fans hingegen reicht die frohe Kunde, dass sein Roman Frankfurt, Paris, Frankfurt schließlich erschienen ist. Als viertes Werk seit seinem Tod im Jahr 2013. So als sei der Tod für ihn kein Grund, mit dem Erzählen aufzuhören. Real verdankt sich diese schöne Illusion seinem langjährigen Lektor und berufenen Nachlassherausgeber Rudi Däuble und dem Schöffling Verlag, der das Werk nach dem Aus seines einstigen Stammverlages Strömfeld weiter pflegt. Kaum ein Autor hat und schenkt derzeit posthum mehr Glück. Auf Eingeweihte wirkt auch im neuen Buch vieles vertraut. Zunächst die autobiografische Figur von Kurzeck selbst als Wahrnehmungs- und Schreibzentrum, hier meist 33-jährig, schon ein Autor, aber noch vorm ersten Buch. Dann sein Nahumfeld aus der 10 Jahre jüngeren Partnerin Sibylle und dem befreundeten Ex-Paar Edelgard und Jürgen. Dazu das Trinken, das er später aufgibt, und die Geldnot, die ihm treu bleibt. Auch Paris tritt nicht zum ersten Mal auf. Frankfurt ist sowieso immer präsent. Doch die Vertrautheit täuscht insofern, als dieser Text vor allem entstanden ist, woraus man sie bisher schöpfen konnte. Nämlich aus den Büchern von Kurzecks Romanzyklus Das alte Jahrhundert. Von dessen 12 geplanten Bänden sind ab 1997 5 zu Lebzeiten erschienen. Sie erzählen die Jahre 1983-84. 4 weitere waren mehr oder weniger ausgearbeitet. Frankfurt, Paris, Frankfurt sogar sehr weit. Dass der Roman erst jetzt erscheint, obwohl die Haupthandlung schon 1977 spielt, liegt daran, dass Kurzeck ihn insgesamt als Rückblende begriff. Sie sollte erst dann kommen, wenn alles andere schon erzählt war. Zum Glück hat er beim Hessischen Rundfunk 1994 aus dem Manuskript gelesen, und damit es nicht zu unverwirrend wird, natürlich eine Rückblende ins Jahr 1967. Aber schon hier streift er, diesmal allein, doch wie immer überwältigt durch Paris. Und hier hört man erstmals sein altes Jahrhundert. Den Sound, die Zeit, die Ewigkeit.
Trommeln hörst du. Kein Gesicht wirst du je wieder vergessen können. Ende Juni, stundenlang ging die Sonne nicht unter. Ein alter Bus, die Fenster mit gelben und weißen Laken verhängt, Lastautos, knatternde Lieferwagen, Lieferwagen mit offenen Schiebetüren und Lieferwagen ganz ohne Türen. Motorräder mit Fehlzündung, ein Motorradfahrer im weißen Anzug mit orange-roten Rallye-Streifen, haushoch die Müllabfuhr wie ein sinkendes Schiff. Im Rinnstein läuft Wasser. Uralte Citroëns, Vedettes und Dauphins, wie du sie seit Jahrzehnten nirgends mehr zu sehen bekommen hast, wo ist die Zeit denn hin? Marktbuden, Verkaufsstände, Gepäckkarren, ein prächtiger alter Buick, ein alter Mercedes, ein neuer Ferrari. Und in den Straßen jetzt mit dem Abend im späten Licht drängen sich Europa, Afrika und das Morgenland. Lang hin vor deinen Augen die Straße, hat sich in Bewegung gesetzt und kommt dir entgegen. Dann wieder so müde bist du, kriecht sie vor dir her und in weiter Ferne, in einem halben Bogen bergauf, sacht bergauf. Ferne Lichter, die vor deinen Augen zu flimmern anfangen, wie Sterne am Himmel, wie die Erde selbst, blau aus der Ferne.
Hier spricht jemand von sich, zu sich, als du, für alle und an alle. Immer rast und steht die Zeit. Immer ist man mitten in der Gegenwart, die aber immerfort mutiert, von Eindrücken geflutet wird, sich auf winzigste Details fixiert oder plötzlich kosmisch weitet. Alles kann jederzeit lebendig werden, auch Dinge und abstrakter.
Alles wie aus einem großen verloren gegangenen Buch, in dem höchstwahrscheinlich die ganze Welt aufgezeichnet war.
So weit, so einmalig. Was Frankfurt, Paris, Frankfurt jedoch darüber hinaus und auch als Einstieg in den Kurzeck-Kosmos spannend macht, sind die besonderen Zeitumstände. Liegt die Handlungszeit doch ziemlich parallel zum RAF-Showdown, von der Schleierentführung bis zur Todesnacht in Stammheim. Im Text selbst bleibt das fast ein blinder Fleck. Harsche Polizei und Grenzkontrollen und ein Augenmerk für Zeitungsüberschriften sind die einzigen Indizien. Und doch schwingt der deutsche Herbst in jeder Zeile mit. Denn für die Frankfurter Hippie-Bohemians zwischen Poesie und Flohmarkt, Supertramp und radikaler Linker ist diese Paris-Fahrt auch eine Flucht vor der deutschen Bleiernheit und Herzenskälte ins romantische Schlaraffenland einer teils realen, teils exotisch ausgemalten Multikulti-Metropole. Kurzeck und Design amüsieren sich dort prächtig, lassen sich alternativ touristisch treiben, während daheim der Endkampf zwischen dem Kommando Siegfried Hausner und der BRD tobt. Mag der individualanarchistische Zug in Kurzecks Weltwollen in diesem frühesten und letzten Zyklusteil noch expliziter sein als in den schon bekannten, so führt der Weg doch bereits durchs Nadelöhr des Eigensinns. Dass seine Sätze obenhin der medial heute drakonisch naturalisierten Simpelsprache ähnlich sehen, ist eine Falle. Denn das vermeintlich Kleine, Wenige und immer Gleiche, das er in kurzen Atemwörterzügen liefert, umfasst und will unendlich viel. Es ist der Lupenblick der Allaufhebung, den sonst niemand hatte.
So stehst du? Kein Gepäck, dein ganzes Leben im Gedächtnis? Und doch auch wie nie gewesen. Der leere Platz, der Himmel leer oder Mauersegler. Am Abend jetzt Mauersegler. Die gleichen wie immer, wie überall abends. So stehst du mit deiner Müdigkeit leer, der Platz, und bleibt leer. Wer soll mich denn rufen? Wer bin ich?
Im Elysium, wo Peter Kurzeck weiterschreibt, ist Frankfurt, Paris, Frankfurt mittlerweile zu drei Teilen mit 3000 Seiten ausmeandert. Wer es dorthin schafft, kriegt sie von ihm erzählt.
Das wäre schön. Peter Kurzeck als unendliches Hörspiel. Liest sich aber auch schön im Buch. Johannes Ullmeier war das über Peter Kurzecks Frankfurt, Paris, Frankfurt, das bei Schöffling erscheint.
Said the sun comes up in the dead of night, and the roof is rubber and it won't stay tight, and the floor is the deck of a ship on the sea, and you can't be sure of the shore.
Zum Schluss kommen wir im Lesenswertmagazin noch auf Clemens Setz zu sprechen. Der österreichische Büchner-Preisträger schreibt in diesem Jahr Geschichte und Gedichte. Geschichte, weil er gerade eine Geschichte der Twitter-Poesie veröffentlicht hat. Und Gedichte, weil er dazu den Auftrag bekommen hat. Vom Literarikum in Lech bekam er nämlich den Auftrag, als Poeta Laureatus jeden Monat ein Gedicht zur Lage der Welt zu schreiben. Nach dem ehemaligen Hansa-Verleger Michael Krüger ist er der zweite Dichter, der dieses Amt innehat. Aus Compliance-Gründen sage ich ausdrücklich, ich gehörte mit dem Schriftsteller Raul Schrott und Nicola Steiner, der Leiterin des Züricher Literaturhauses, zur Jury. Bevor wir das neue Gedicht von Clemens Setz hier und heute senden, habe ich die Kollegin Kerstin Bachtler gebeten, doch mal einen Blick auf die vergangenen Gedichte zu werfen und das, was ihr daran aufgefallen ist.
Bilder des Krieges in der Ukraine erreichen uns täglich, durch die Nachrichten oder durch Filmaufnahmen, die im Internet verbreitet werden. Clemens Setz berühren bizarre Videoclips mit Kriegsszenen und gleichzeitig faszinieren sie ihn auf erschreckende Weise. In einem Film sieht er einen Soldaten, auf den eine Drohne zufliegt. Sie ist mit Sprengstoff und einer Kamera ausgestattet und filmt den Angriff, bevor sie explodiert und den Menschen tötet. In seinem Gedicht konzentriert sich Setz auf die Geste des Soldaten, der abwehrend einen Regenschirm hochhebt, bevor er stirbt.
Einige haben versucht, mit ihr zu verhandeln, durch improvisierte Gesten, oder sich schwer verletzt zu ergeben, bevor sie in sie flog. Dann der eine, der plötzlich mitten im Rennen stehen blieb, auf einem offenen Feld und uns bis kurz vorm Einschlag seine zwei Mittelfinger zeigte. Alle Dinge werden kleiner, wenn man sie zusammensetzt.
Als Poeta Laureatus reflektiert Clemens Setz aktuelle Ereignisse und Begebenheiten, die er oft nicht genau einordnen kann. Die Form des Gedichts ermöglicht ihm, genau diese Verwirrung sichtbar zu machen.
Es ist ein hilfloses Gedicht, komplett. Das beschreibt aber auch sehr gut mein inneres Gefühl. Ich bin innerlich vollkommen stumm dabei, ohne Erzählstimme. So wie ich es erlebe, ist es ein überfordernder Slapstick. Und vielleicht das Einzige, was dann kommt, sind private Assoziationen, wie dieser total seltsame Satz über die Dinge, die kleiner werden, wenn man sie zusammensetzt.
Clemens Setz findet in den Gedichten Worte und Bilder für diese Hilflosigkeit.
Alle Dinge werden kleiner, wenn man sie zusammensetzt, sagte vor einem Vierteljahrhundert ein Kind zu mir, während wir ihm den vom Sturmwind verbogenen Schirm reparierten.
In den ersten beiden Gedichten nimmt Clemens Setz auf das aktuelle politische Geschehen im Ukraine-Krieg und auf die Klimakatastrophe Bezug. Im dritten Gedicht geht es darum, wie aktuell ein Gedicht sein sollte oder darf und wie er als Poeta Laureatus seine Probleme hat mit Kritik und Anregungen.
Danke fürs Feedback, es geht uns sehr gut. Die Bäume sind früh dran mit Blühen. Ich werde den Link genau studieren und mich in Zukunft bemühen. Der Tod der Frauen geschah tatsächlich 2000 Jahre lang gleich, mit unübersehbarer Ähnlichkeit der knienden Haltung der Frauenleichen in Gräbern der Jungsteinzeit. Aber jetzt, nach den unvorhersehbar schweren Angriffen, habt ihr wohl recht, dann nehme ich das raus.
Kaum hat Clemens Setz das Gedicht begonnen, nimmt er den Inhalt schon zurück. Die Schere im Kopf? Die Zurücknahme ist eine rhetorische Spielerei, denn die Zeilen bleiben bestehen, in denen er historische Hinrichtungen beschreibt.
Ich habe auf CNN oder ich weiß nicht was es war, einfach so geschaut, was passiert in der Welt. Und dann war ein total fesselnder Bericht über eine 2000 Jahre lang gleichbetriebene Art der brutalen Hinrichtung. Immer sind es Frauenleichen. Und was ist da passiert? 2000 Jahre?
Im weiteren Verlauf des Gedichts bezieht er sich auf die historische Figur Kaspar Hauser, der im 19. Jahrhundert als rätselhafter Findling auftauchte und anscheinend vorher ohne jeden menschlichen Kontakt aufgewachsen war. Seine Identität wurde nie geklärt, aber er hatte natürlich eine.
Das hatte zu tun mit Kaspar Hauser. Der säte seinen Namen aus Kresse in einem Nürnberger Garten, bis Nachbarkatzen kamen und ihm den eigenen Namen zertraten. Ach, armer Kaspar Hauser, so schreibt er's in einem Brief.
Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit, die Clemens Setz aufgrund ihrer Symbolkraft fasziniert. Er zeigt mit ironischem Augenzwinkern, dass jeglicher Inhalt in seine Gedichte einfließen kann. Auch formal variiert Setz die Gestalt seiner Texte und spielt mit vielen Mitteln. Oft sind seine lyrischen Texte nah an der Prosa, doch ab und zu verwendet er auch Reime.
Ich reime eigentlich viel lieber als nicht, weil es künstlich ist. Also so spricht man ja nie. Man darf nie so sprechen. Es mag auch damit zu tun haben, dass mein Alltag unwahrscheinlich viel reicher an Reimen geworden ist, seit ich ein Kind habe, nämlich durch die ganzen Kinderlieder. Reime sind frech. Ich glaube, generell tut mir Frechheit immer ein bisschen gut.
Frech und auch mutig erscheint es, wenn Clemens Setz sich in der Überschrift seines fünften Gedichts neben Johann Wolfgang von Goethe stellt. Ein Gleiches nennt Setz seinen Text und lehnt ihn damit bewusst an das berühmte Goethe-Gedicht aus dem Jahr 1780 an, das den gleichen Titel trägt und mit den bekannten Worten anfängt: Über allen Wipfeln ist Ruhe. Setz will sich jedoch nicht anmaßen, im gleichen literarischen Rang wie Goethe zu stehen. Er bezieht sich damit auf die Methode, die Wahl und Variation seines Themas. In seinem Gedicht entwirft er die utopische Szene eines fiktiven, fernen Zeitpunkts, an dem Menschen technisch veraltete Kriegsmaschinen wie gefährdete Tierarten im Zoo bestaunen.
Damals nahm mich mein Vater jeden Sonntag mit in den Zoo, um die alten Drohnen zu sehen. Erst bei der Fütterung um 14 Uhr kam Leben in sie. Der Pfleger betrat die Umhegung in Tarnfarbenjacke und schwarzen Stiefeln, ein Gewehr aus Holz an seiner Hüfte.
Die Ausmaße dieser zerstörerischen Technik sind für Clemens Setz nicht abzuschätzen und deshalb hochgefährlich. Im Gedicht über die Kampfdrohnen im Zoo findet er als Lyriker eine Möglichkeit, die angsteinflößende Idee überhaupt zu ertragen, indem er sie als eine groteske, liebevolle Begegnung inszeniert.
Es ist vielleicht die einzig mögliche Perspektivenwechsel, wo man was Neues sieht, etwas total Entsetzliches anzuschauen, als etwas Rührendes, Nostalgisches, mit persönlicher, bittersüßer Poesie aufgeladenes. Das ist eigentlich etwas, was man sonst nie tut. Mein Gefühl ist, dass wir nicht wissen, was wir gebären.
Im Gedicht hat der Lyriker die Möglichkeit, die Figuren und Ereignisse mit Hilfe poetischer Bilder auf künstlerische Weise zu kommentieren und zu karikieren. Indem er zum Beispiel rechtspopulistische Hetzreden im Netz in einer absurd wirkenden, märchenhaften Szenerie ansiedelt, distanziert er sich von ihnen. Er lässt ihre Verfasser auf diese Weise realitätsfern und naiv wie Märchenfiguren erscheinen. Die Antwort des Dichters auf Gewalt, Krieg und politische Willkür sind seine Gedichte. Allen voran die, die er in seinem Jahr als Poeta Laureatus schreibt.
Kerstin Bachtler über die monatlichen Gedichte von Clemens Setz als Poeta Laureatus. Und was das Dichten ihm selbst bringt, habe ich im Gespräch zum neuesten Gedicht gefragt.
Ich merke schon, zur Abkapselung und sich einigeln in verschiedenen Comfortzones. Und jetzt muss ich so ein bisschen wacher umgehen mit Berichterstattung oder mit der Welt rund um mich. Also das ist schon gut, glaube ich.
Und das hier ist das neue Gedicht. Es heißt Intercontinental Ballistic Missile. Der Protagonist aber ist der österreichische Thronfolger am Vorabend des Ersten Weltkriegs, bevor Gavrilo Princip ihn erschoss. Clemens Setz zieht die Parallele vom schlafwandlerischen Taumeln der Welt in den Krieg damals und hoffentlich nicht heute.
Intercontinental Ballistic Missiles. Am 21. November dieses Jahres las ich zufällig, dass kurz bevor er hinaustrat zu dem von seinem Erscheinen verblüfften Gavrilo Princip, der österreichische Thronfolger in Sarajevo in einem Foyer die größte Sammlung von ihm geschossener Wildtiere besichtigte. Sie stapelten sich bis zur Decke. Selbst der Raum zwischen linkem und rechtem Geweih jedes einzelnen Hirschs war vollgestopft mit Waldschnepfen, mit Rebhühnern, Fasanen und winzigen Wachteln. Die riesigen Wildschweine standen aufgereiht an der Wand, Flanke an Flanke, jeder Zentimeter unter ihren hängenden Bäuchen ausgefüllt mit Hasen und Kaninchen. So stand er, Berichten zufolge, lange als Sieger vor tausenden Toten. Ein jeder davon mit seinem eigenen Geruch, seinem Fellton und den lange vorsorglich durch Glasmurmeln ersetzten Augen.
Clemens Setz und sein 10. Gedicht als Poeta Laureatus. Alle Gedichte sind übrigens online auf swr.de zu finden. Sie hörten das Lesenswertmagazin auf SWR Kultur. Die Sendung ist in der Mediathek, bei diversen Podcast-Anbietern und auf swr.de zu finden. Technik der Sendung hatte Christina Güntner. Einen schönen zweiten Adventsabend wünscht Ihnen Alexander Wasner und empfiehlt das anschließende Hörspiel Der goldene Topf in einer Fassung von 1952. Give a little ticklish, but it won't take
a ticket on a time machine.